Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal haben wir mit dem ersten Korintherbrief begonnen und sind, was die Anzahl der besprochenen Bibelverse betrifft, zugegebenermaßen noch nicht sehr weit gekommen. Diesmal sind es noch weniger Verse, die im Mittelpunkt der Sendung stehen. Nämlich aus Kapitel 1, die Verse 9 bis 12. Der erste Korintherbrief lässt sich in drei Hauptabschnitte einteilen. Die ersten 9 Verse enthalten einen Eingangsgruß und eine Danksagung. Dann geht es bis einschließlich Kapitel 11 um die verschiedenen Probleme der Gemeinde in Korinth, die nicht selten eine Folge der menschlichen Sündhaftigkeit waren. Und schließlich, in den Kapiteln 12 bis 16, stehen vor allem geistliche Themen im Mittelpunkt. In der letzten Sendung ging es um den ersten Hauptabschnitt. Doch obwohl er nur 9 Verse umfasst, habe ich mir den letzten Vers daraus sozusagen für diese Sendung aufgespart. Und das nicht ohne Grund. Denn ich habe den Eindruck, dass dieser Vers gewissermaßen der Schlüssel ist zum ersten Korintherbrief. Und das, obwohl man ihn schlichtweg auch überlesen kann, ohne das Gefühl zu haben, etwas Wichtiges verpasst zu haben. Im Grunde lautet die Kernaussage dieses Verses: Allein Jesus Christus hat die Macht, die Probleme in der Gemeinde von Korinth und auch die ganz persönlichen Probleme der Menschen zu lösen. Und weil wir recht schnell entdecken werden, dass sich die damaligen Probleme gar nicht so sehr von unseren heutigen Problemen unterscheiden, sollten wir dem 9. Vers im 1. Korintherbrief Kapitel 1 besondere Aufmerksamkeit schenken. Er lautet: Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Jesus in den ersten 9 Versen dieses Kapitels 9-mal genannt wird? Mal ist von Christus die Rede, dann von Jesus Christus bzw. Christus Jesus. Ohne Zweifel steht Jesus im Mittelpunkt des ganzen Briefes, der immerhin 16 Kapitel umfasst. Der gerade vorgelesene Vers ist in meinen Augen deshalb etwas Besonderes, weil er deutlich macht, was für eine enge Verbindung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern besteht und wer für diese Verbindung gesorgt hat. Die Aussage »Gott ist treu« weist darauf hin, dass Gott der Vater wollte, dass diese Verbindung zustande kommt. In seiner unverbrüchlichen Treue unterscheidet er sich ja grundsätzlich von den Menschen, die es einfach nicht schaffen, immer treu zu bleiben. Treu im Glauben, treu Gott gegenüber, treu im Verhältnis zu anderen Menschen. Trotzdem hat Gott die Christen in Korinth und selbstverständlich auch anderswo berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. An dieser Stelle möchte ich noch einmal an die vorige Sendung erinnern. Da ging es um die Heiligung, die einerseits durch den Heiligen Geist gewirkt wird und unser Verhalten verändert. Aber es gibt auch eine Heiligung, die uns zugesprochen wird und die unser Verhältnis zu Gott, unsere Position vor ihm beschreibt. Anders ausgedrückt: Wenn Gott Menschen zu berufenen Heiligen macht, siehe Vers 2, dann sind sie Heilige, auch wenn ihr Lebenswandel noch zu wünschen übrig lässt. Ganz ähnlich verhält es sich in Vers 9. Weder die Menschen damals in Korinth noch die Menschen heute können eigentlich Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes haben, weil sie im Gegensatz zu ihm Sünder sind. Aber Gott, der Vater, setzt sich einfach darüber hinweg und beruft Menschen zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Der Begriff Gemeinschaft, griechisch Koinonia, ist ein Schlüsselbegriff, der von Paulus recht häufig gebraucht wird. Gemeint ist eine besonders enge Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Ganz im Sinne des alten Sprichworts: Um den Freund zu erkennen, musst du erst ein Scheffel Salz mit ihm gegessen haben. Ich finde, dieses Sprichwort illustriert sehr schön, was Gemeinschaft durch Teilhabe bedeutet. Nämlich bereit zu sein, auch am Leid des anderen teilzuhaben. Nur dann handelt es sich um eine sehr innige Gemeinschaft. Paulus verwendet den Begriff Gemeinschaft, griechisch Koinonia, aber auch in anderen Zusammenhängen. manchmal im Sinne von Gemeinschaft pflegen, also beieinander sein. Im Römerbrief Kapitel 15 wiederum ist von einer gemeinschaftlichen Spende die Rede, die für notleidende Christen in Jerusalem bereitgestellt werden soll. In der Tat kann ein solches Vorhaben das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern und die Gemeinschaft untereinander stärken. Im 1. Korintherbrief Kapitel 10 wiederum wird das christliche Abendmahl, bestehend aus Wein und Brot, als die Gemeinschaft des Blutes und des Leibes Christi umschrieben. Wörtlich heißt es da, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft, also die Koinonia des Blutes Christi? Und das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft, die Koinonia des Leibes Christi? Koinonia, Gemeinschaft, kann auch so etwas wie Partnerschaft bedeuten. Das erinnert mich an zwei Männer, die sich während ihrer Militärzeit kennen und schätzen gelernt haben. Erst war es Kameradschaft, die die beiden miteinander verbunden hat, dann eine tiefe Freundschaft. Später entschlossen sie sich, gemeinsam ein Geschäft aufzubauen. Nun waren sie im wahrsten Sinne des Wortes Partner. Doch als einer von beiden schließlich Christ wurde, während der andere den Glauben strikt ablehnte, kam es zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden. Was ihr gemeinsames Geschäft betraf, blieben sie zwar weiterhin Partner, weil sie das Geschäft sonst hätten aufgeben müssen. Diese Art von Koinonia, von geschäftlicher Partnerschaft, hatte also weiterhin Bestand. Aber ihre ganz persönliche Koinonia, ihre Verbundenheit untereinander, war für immer dahin. Zurück zu der Aussage von Vers 9 unseres Bibeltextes. Wenn es dort heißt, dass Gott die Christen in Korinth zur Gemeinschaft, zur Koinonia seines Sohnes Jesus Christus berufen hat, sollten wir ruhig an die verschiedenen Ausprägungen der Koinonia denken, von denen ich eben einige erwähnt habe. Andererseits aber ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus die stärkste und engste Gemeinschaft, die man sich überhaupt vorstellen kann. Was für ein Vorrecht, dass Gott überhaupt Menschen in diese Form der Gemeinschaft ruft. Ja, vielleicht kann man sie auch mit der Gemeinschaft zwischen zwei Eheleuten vergleichen. Einerseits ist Liebe das tragende Element, andererseits gehen die beiden Ehepartner auch weitreichende Verpflichtungen ein. Sie versprechen einander treu zu sein und füreinander einzustehen, in guten wie in schlechten Tagen. Doch spätestens an diesem Punkt kommt ein neuer Gedanke hinzu, der uns dann schon zum zweiten Hauptteil des 1. Korintherbriefes führt. Und dieser Hauptteil beginnt, überraschend schroff im Tonfall, mit einer Ermahnung. Anscheinend hat der Apostel Paulus diese enge Gemeinschaft vor Augen, an der sich die Christen in Korinth wie auch anderenorts erfreuen dürfen. Und dann fragt er sich anscheinend im Stillen, wie kann es denn sein, dass diese Christen untereinander trotzdem im Streit leben? Das ist ja beinahe so, als ob sich die unterschiedlichen Körperteile eines Menschen gegenseitig bekämpfen würden. Jesus selbst hat in einem solchen Streit ebenfalls eine Gefahr gesehen. Und er hat die Gläubigen dazu aufgefordert, dagegen anzugehen. Im Matthäusevangelium wird er mit den Worten zitiert, »Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe.« Von dieser Vorstellung ausgehend vollzieht Paulus dann den Übergang von dem, was Gott in der Vergangenheit unter den Korinthern getan hat, zu dem, was er in der Zukunft unter ihnen tun wird. Und er verlangt von ihnen auch, selbst tätig zu werden, um den Streit und die bestehenden Spaltungen in der Gemeinde zu überwinden. Beim oberflächlichen Lesen des Bibeltextes erscheint es verwunderlich, dass Paulus sozusagen in einem Atemzug das hervorhebt, was Gott an Wunderbarem für die Gemeinde in Korinth getan hat, um dann sogleich einen schlimmen Missstand anzuprangern. Aber das eine ergibt sich eben aus dem anderen. Weil Gott die Christen in eine enge Gemeinschaft mit Jesus berufen hat, muss sich etwas ändern im Hinblick auf die mangelhafte Gemeinschaft der Christen untereinander. Und so verlässt Paulus recht schnell und unverblümt den Einleitungsteil des ersten Korintherbriefes und widmet sich bis einschließlich Kapitel 11 den Problemen, die es in der Gemeinde in Korinth gibt. Nicht wenige davon sind eine Folge der menschlichen Sündhaftigkeit. Vers 10. Paulus schreibt: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Tja, Paulus nennt die Missstände sofort beim Namen. Denn er spricht ja nicht zu irgendwelchen fremden Leuten, die er zunächst einmal für den Glauben gewinnen will, sondern er spricht zu Glaubensgeschwistern, zu Brüdern, wie es hier heißt. Und vor denen braucht er kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sondern kann sofort Klartext reden. Und er tut es mit einer gewissen Autorität, indem er sich ohne Umschweife auf Jesus Christus beruft. Zur Erinnerung hier noch einmal der Anfang von Vers 10. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens ist das nun das 10. Mal in den ersten 10 Versen, dass Paulus auf Jesus Christus Bezug nimmt. Und er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass derjenige, an den er, Paulus, glaubt, letztlich der Ursprung und der Mittelpunkt der Einheit der christlichen Gemeinde in Korinth sein soll und auch sein muss. Der weitere Wortlaut von Vers 10 mag in manchen Ohren so klingen, als ob jeder Christ seinen eigenen Standpunkt zu einer Sache aufgeben und mit den anderen stets einer Meinung sein müsste. Haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung, schreibt Paulus. Doch es ist schwer vorstellbar, dass Paulus hier einer verbindlichen Einheitsmeinung das Wort reden will. Vielmehr denke ich in diesem Zusammenhang an eine scheinbar nebensächliche Bemerkung aus dem ersten Buch Mose. Dort wird berichtet, dass der Stammvater Jakob seinem Lieblingssohn Josef einen bunten Rock geschenkt hat. Mit Sicherheit kein kitschiges Ding, das von Josef irgendwo ganz hinten im Kleiderschrank versteckt wurde, sondern ein Rock, den er gern anzog und mit dem er sich stolz präsentierte. Denn obwohl der Rock bunt war, ergaben die unterschiedlichen Farben und Muster ein harmonisches Ganzes. Oder denken Sie an einen prächtigen Blumenstrauß, in dem es eine überraschende Kombination aus Blumen und aus Zweigen eines blühenden Busches gibt. Auf ähnliche Weise sollen auch die Christen in Korinth und wir heute eine Einheit bilden, ein harmonisches Ganzes. Paulus erwartete also, dass die verschiedenen Parteien, die sich offenbar in der Gemeinde in Korinth gebildet haben, wieder zusammenfinden. Denn bildlich gesprochen droht das neue Kleid der Gerechtigkeit, das Christus ihnen geschenkt hat, zu zerreißen. Haltet aneinander fest, fordert Paulus auf. Doch das gelingt einer christlichen Gemeinde nur dann, wenn sie Christus festhält und wenn sie von ihm gehalten wird. Denn die Grundlage zur Einheit der Gemeinde, das ist der eine Herr, der von allen anerkannt wird, Jesus Christus. Ich komme nun zu Vers 11 in unserem Bibeltext. Paulus schreibt an die Christen in Korinth: Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Anders ausgedrückt, wenn wir noch einmal an den bunten Rock denken, den Josef geschenkt bekommen hatte, dieser bunte Rock fing an auszufransen. Die Nähte drohten zu reißen. Die Situation in der Gemeinde von Korinth war offenbar so bedrückend, dass einige Leute aus dem Umfeld einer gewissen Chloe den Apostel Paulus darüber informierten. Wahrscheinlich waren diese Leute Hausangestellte, Sklaven, und Chloe war eine wohlhabende christliche Frau. Ob sie in Korinth wohnte und einige ihrer Leute zu Paulus nach Ephesus geschickt hat, um ihm Bericht zu erstatten, oder umgekehrt, ob Chloe in Ephesus wohnte und ihre Leute nach Korinth schickte, um die Gemeinde dort zu besuchen, das ist nicht ganz klar. Doch wie auch immer, diese Leute informierten Paulus nicht, um zu petzen, sondern aus Besorgnis. Und diese Besorgnis ist es denn auch, die Paulus dazu bewegt, sich von Ephesus aus brieflich an die Christen in Korinth zu wenden. Sowohl in Vers 10 als auch in Vers 11 verwendet Paulus die Anrede »Liebe Brüder«. Diese vertrauliche Anrede betont einerseits die gefühlsmäßige Verbundenheit des Apostels mit den Christen in Korinth. Ohne Zweifel liebt er diese Menschen und sorgt sich deshalb um den Zusammenhalt in der Gemeinde. Liebe Brüder, diese Anrede mildert sozusagen seine harte Ermahnung ein wenig ab. Andererseits macht gerade diese liebevolle Anrede auf erschreckende Weise deutlich, dass in der Gemeinde der Korinther etwas nicht in Ordnung ist. Denn liebe Brüder streiten sich nicht, bis es zu einer dauerhaften Zwietracht kommt. Ja, als Glaubensgeschwister sind sie geradezu verpflichtet, alle anstehenden Fragen und Meinungsverschiedenheiten in brüderlicher Liebe anzugehen. Doch wie macht man das ganz praktisch? In unserem Bibeltext verwendet Paulus zwei Redewendungen, die sich eigentlich nur aus dem griechischen Originaltext richtig deuten lassen. Zum einen fordert Paulus die Christen in Korinth auf, einerlei Rede zu führen. Wörtlich heißt es in Vers 10, »Ich ermahne euch, dass ihr alle mit einer Stimme redet.« Nach damaligem Verständnis ging diesem Reden mit einer Stimme ein gründlicher Meinungsbildungsprozess voraus. Das heißt, man hat Argumente ausgetauscht, hat Pro und Contra zusammengetragen, fast so wie in einem Gerichtsprozess, in dem zwei gegnerische Parteien die eigenen Argumente bekräftigen und die der Gegenseite entkräften wollen. Erst wenn dies geschehen ist, sollen die beiden Parteien aufeinander zugehen, sich einigen und dann, Vers 10, mit einer Stimme reden. Ich denke, Sie merken schon, dieses einmütige Reden hat überhaupt nichts mit Gleichmacherei zu tun oder damit, dass jemand mit seiner eigenen Meinung hinter dem Berg halten muss. Im griechischen Bibeltext wird des Weiteren ein Begriff benutzt, der damals in der Medizin verwendet wurde, und zwar für das Anlegen einer Schiene bei einem Knochenbruch oder für das Einrenken von Gelenken. So wie beide Maßnahmen dazu dienten, einen krankhaften Zustand zu heilen, so sollen die verschiedenen Parteien innerhalb der Gemeinde dazu gebracht werden, wieder eine Einheit zu bilden, um dann wieder bildlich gesprochen den Leib Christi, nämlich die Gemeinde, zu bilden. Im 1. Korintherbrief Kapitel 12 schreibt Paulus, »Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied.« Im gleichen Kapitel geht Paulus auch darauf ein, wohin es führt, wenn die einzelnen Glieder des Leibes Christi, sprich die einzelnen Gemeindeglieder, rücksichtslos ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Dann bricht das Chaos aus. Paulus wörtlich, »Wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch?« Zurück zu unserem Bibeltext im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Dort erreichen wir nun Vers 12. Jetzt bekommen wir eine ungefähre Vorstellung davon, welche Art von Meinungsverschiedenheiten dazu geführt hat, dass es in Korinth zu einer regelrechten Spaltung innerhalb der Gemeinde gekommen ist. Paulus schreibt, »Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus.« Das ist also die Not in der Gemeinde von Korinth. Die Christen dort blicken nicht mehr allein auf Jesus Christus, sondern sie haben einige menschliche Führungspersönlichkeiten in den Mittelpunkt gerückt. Und fast entsteht der Eindruck, als ob Paulus, Apollos und Kephas untereinander und sogar mit Jesus Christus in Konkurrenz stehen würden. Was für eine absurde Situation. Im griechischen Bibeltext verwendet Paulus einen Begriff, den man im Alltag mit dem Zerreißen von Kleidern in Zusammenhang brachte. Noch einmal erinnere ich an den bunten Rock, den Josef von seinem Vater Jakob geschenkt bekam, und an das neue Kleid der Gerechtigkeit, das Jesus den Christen in Korinth geschenkt hatte und das nun zu zerreißen drohte. Ja, die ganze Gemeinde war auf dem besten Weg, unansehnlich zu werden, wie ein zerrissenes Kleid. Damit kein Missverständnis entsteht. Die Personen, die in Vers 12 namentlich genannt werden, konnten selbst nichts dafür, dass sie wie Konkurrenten angesehen wurden, die jeweils unterschiedliche Lehren vertreten. Ja, es ist schon verwunderlich, dass einige Leute sogar glaubten, dass Paulus und Christus unterschiedliche Glaubensrichtungen vertreten könnten. Denn Paulus stellt doch immer wieder Jesus Christus in den Mittelpunkt seiner Verkündigung. Bei den beiden anderen Verkündigern des Evangeliums, die hier genannt werden, nämlich Apollos und Kephas, wird es nicht anders gewesen sein. Also, zwischen ihnen selbst gab es gar keine Unstimmigkeiten. Aber es gab Leute in der Gemeinde, die ihren persönlichen Lieblingsverkündiger hervorhoben und sich gegen die Verehrer der anderen Verkündiger abgrenzten. Im Folgenden möchte ich versuchen, die vier unterschiedlichen Parteien ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Erstens die Anhänger des Apostels Paulus. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehörten vor allem Heidenchristen dazu, weil sich Paulus sehr stark als Heidenmissionar betätigte. Und weil Paulus sehr häufig von der christlichen Freiheit und dem Ende des Gesetzes sprach, interpretierten das manche seiner Anhänger als eine Art Freifahrtschein für ein fröhliches Leben ohne jede Verantwortung. Dabei bedeutet die Freiheit vom alttestamentlichen Gesetz doch nicht, den eigenen Wünschen und Gelüsten mehr Raum zu geben. Sondern Freiheit vom alttestamentlichen Gesetz bedeutet, dass man nicht mehr durch das Gesetz zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man es übertritt. Christen sind befreite, begnadigte Sünder, die mit Freude und Zuversicht danach fragen, was für eine Lebensführung sich Gott von ihnen wünscht. Zweitens, in Vers 12 unseres Bibeltextes spricht Paulus von Leuten, die von sich selbst behaupten, ich gehöre zu Apollos. Wer war dieser Mann? In der Apostelgeschichte Kapitel 18 wird er kurz erwähnt. Er war ein Jude, gebürtig aus Alexandria, ein beredter Mann und, wie es heißt, gelehrt in der Schrift. Das heißt, er kannte sich gut aus in den Schriften des Alten Testaments. Alexandria war damals ein wichtiges Zentrum der Gelehrtheit. Und dort wurde auch die Lehre von der sinnbildlichen Bedeutung der Heiligen Schriften entwickelt. Das heißt, selbst hinter den allereinfachsten Aussagen im Alten Testament vermutete man eine tiefe, geheimnisvolle Bedeutung. Leider hatte das zur Folge, dass sich manche intellektuellen Menschen sozusagen über die Schrift stellten. Und ich vermute, dass es auch unter den Christen in Korinth einige gab, die auf diese Weise das schlichte Evangelium ein wenig aufwerten wollten. Weil sie wussten, dass Apollos ein gelehrter Mann war, der sich von seiner Ausbildung her mit solchen Dingen auskannte, beriefen sie sich einfach auf ihn. Dabei hatte er gewiss niemals vor, das Evangelium von Jesus Christus auf irgendeine Weise intellektueller zu machen. Vielmehr heißt es in der Apostelgeschichte über Apollos, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. Drittens, die nächste Gruppe, die in unserem Bibeltext genannt wird, sind diejenigen in der Gemeinde in Korinth, die sich an einen gewissen Kephas hielten. Kephas ist nichts anderes als die aramäische Version des Namens Petrus und bedeutet der Fels. Ich vermute, dass die Kephas-Anhänger Leute waren, die meinten, dass alle Christen auch die jüdischen Gesetze einhalten müssten. Dabei hatte der Apostel Petrus doch selbst dazugelernt, dass heidnische Menschen nicht notwendigerweise erst Juden werden müssen, um sich dann zu Christus bekehren zu können. Ich erinnere an die Vision, die Petrus in Joppe erlebt hatte. Damals sah er ein großes Tuch vom Himmel herabkommen, in dem sich allerlei unreine Tiere befanden. Und dann hörte er eine Stimme, die ihn aufforderte, von diesen Tieren zu nehmen, sie zu schlachten und zu verspeisen. Das heißt, Gott persönlich forderte Petrus dazu auf, gegen jüdische Speisevorschriften zu verstoßen. Was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Also, diejenigen aus der Gemeinde in Korinth, die sich auf Kephas bzw. Petrus beriefen, müssen diesen Vorfall schlichtweg unter den Teppich gekehrt haben. Nun könnte man fragen, ist es denn schlimm, wenn sich Christen weiterhin an die jüdischen Gesetze halten? Nein, ist es nicht. Aber es besteht die Gefahr, dass der Wert dieser Gesetze zu hoch und der Wert der Gnade Gottes zu gering eingeschätzt wird. Und jetzt kommen wir noch zu der letzten Gruppe von Menschen innerhalb der christlichen Gemeinde in Korinth. Sie sagten von sich, ich gehöre zu Christus. Das hört sich zunächst einmal ganz gut an. Aber wenn jemand aus einer christlichen Gemeinde vor die anderen Christen hintritt und sagt, ich gehöre zu Christus, dann ist das schon irgendwie merkwürdig. So, als wollte diese Person damit ausdrücken, ob ihr das von euch auch sagen könnt, da habe ich so meine Zweifel. Anders ausgedrückt, diese vierte Gruppe in der Gemeinde von Korinth tat so, als ob sie nicht mit den anderen zusammen Christus gehören würden, sondern als ob Christus ihnen gehören würde, als sei er ihr Eigentum und ihr Besitz. Alles, was ich eben zu den vier Gruppierungen gesagt habe, sind nur Vermutungen. Paulus geht ja an dieser Stelle des Bibeltextes auf keine Einzelheiten ein. Wahrscheinlich, weil die Christen in Korinth ja wussten, um welche Leute es sich handelte. Außerdem wollte Paulus die Betroffenen nicht verurteilen, weil das nur unnötige Gegenwehr erzeugt. Stattdessen ruft er alle Christen in Korinth dazu auf, sich mit aller Entschiedenheit Jesus Christus zuzuwenden. Er soll im Mittelpunkt der Gemeinde stehen und Mittelpunkt sein im Leben eines jeden Einzelnen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel stehen die restlichen Verse aus dem ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs auf dem Programm. Unter anderem geht es da um die Frage, welche Bedeutung die menschliche Weisheit für den Glauben hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.